Gesammelte Lebenserfahrung macht nicht automatisch weise. Ich würde jetzt vermuten, dass in unserem Denken, in unseren Köpfen, das schon irgendwie auch da ist. Wer viel Lebenserfahrung hat, weiß, wie es geht. Den kann nichts mehr so aus den Schuhen kippen. Also man weiß jetzt, wie das Leben funktioniert, man hat so viel Erfahrung. Das ist nicht zwingend wahr. Automatisch passiert das nicht. Es geht darum, das sagt übrigens auch die Altersforschung, jetzt rein wissenschaftlich, dass gesammelte Erfahrung, Lebenserfahrung allein nicht kompetent macht, mit den Dingen, den Herausforderungen, auch der reifen Lebensjahre, mit denen umzugehen. Da kommt ja das eine und andere, was wir uns nicht wünschen, was schwieriger wird, die Grenzen werden vielleicht auch enger. Aber damit weise umzugehen, bedingt, dass man auch über sein Leben nachdenkt. Einen Lebensrückblick macht, überlegt, was hat sich denn bewährt, was hat sich nicht bewährt. Worauf will ich wirklich setzen und was habe ich für eine Haltung zu dem, was ich erfahren habe. Und aus Psalm 90, 12, diesen Vers, den kennen wir eben so gesondert, herausgekoppelt, wahrscheinlich auswendig in der einer oder anderen Formulierung. Ich habe übrigens den Text, wir schauen auch nachher den ganzen Psalm auch noch an, die Übersetzung von Das Buch von Roland Werner aus Marburg habe ich gewählt, als eine Übersetzung, die nicht so jeder schon kennt und schon 37 Mal gelesen hat. Unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann werden wir ein weises Herz erlangen. Leuchtet das ein? Versuch mal ein bisschen für dich zu überlegen, ja, jetzt angesichts der Tatsache, dass du irgendwann sterben wirst, es kommt fast keiner drum herum. Also wir alle. Was könnte die Weisheit sein, die aus diesem Nachdenken entsteht? Vielleicht ist es, nicht nur vielleicht, und hier, es ist ja interessant, es ist eine Frage an oder eine Bitte an Gott. Es ist nicht etwas, was man nur für sich überlegt in diesem Psalm, in diesem Gebet, der von Mose stammt, sondern es ist eine Frage, eine Bitte. Lehre uns. Ich weiß es nicht von mir aus nur. Aber wenn man darüber nachdenkt, könnte es sein, dass man auch so die eigene Selbstüberschätzung oder Selbsteinschätzung korrigiert. Manchmal empfinden wir ja uns selber als wie der Mittelpunkt vom Leben. Wir haben den Eindruck, es müsste jetzt alles sich so entwickeln, dass es für uns stimmt. Und alles, was uns betrifft und vor allem emotional betrifft, das ist ja dann super wichtig. Und fast nur wichtig und alles andere ist dann ein bisschen weniger wichtig, bis egal oder überhaupt nicht interessant. Die Korrektur der Selbsteinschätzung. Ich bin nicht Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Wenn ich heute sterbe, dann geht das Leben weiter für die, die da sind. Die Welt dreht sich weiter, da ändert sich fast gar nichts. Für einige wenige, ja, die mir nahestehen, ja. Aber für alle anderen, es geht einfach weiter. Und keiner fragt, warum ich jetzt nicht mehr da bin. Man ist ziemlich unwichtig. Das könnte so eine Korrektur sein. Ja, wenn ich nicht wichtiger bin. So. Mal über den Tag hinaus zu denken. Es gibt so eine menschliche Erfahrung, wenn uns etwas triggert, etwas betrifft, etwas stresst, wir einen Konflikt haben oder etwa Ungerechtigkeit erleben und so, dann sind wir so eingeschlossen, dann sehen wir fast nur das, was uns jetzt gerade betrifft. Also diese Fokussierung, diese Konzentration auf den Moment und dann verstehen wir die Welt nicht mehr, finden alles grausam und überhaupt und das müsste alles anders sein. Also dass man dann so gebunden ist an den Moment, wenn man darüber nachdenkt, aber ich werde irgendwann sterben. Dann zieht man den Zeithorizont auf, also man denkt über den Moment hinaus und könnte dann überlegen, irgendwann werde ich sterben. Was ist dann noch wichtig? Und das heißt, die Dinge, die wirklich noch wichtig sind, denen könnte ich heute dann Gewicht geben und die wichtigen nehmen. Und was dann, wenn ich sterbe, ob ich das morgen ist oder in 10 oder 30 Jahren, gar keine Rolle mehr spielt, könnte ich heute ein bisschen als Nebensächlichkeit bewerten und sagen, ja, das ist ein bisschen blöd, was ich gerade erlebe, aber es ist eigentlich dann nicht mehr wichtig. Vielleicht entsteht dann auch ein bisschen Gelassenheit. Kommt euch noch was anderes in den Sinn? Es gibt ja viele Möglichkeiten, die man sich dann denken kann.
Was hinterlasse ich? Welche Spuren?
Welche Spuren hinterlasse ich? Ja, das würde heißen, wie lebe ich heute? Was mache ich heute? Und ja. Die Zeit auskaufen. Ja, also die Zeit gut nutzen. Ja. Keinen Plunderhorten, also Dinge, die man dann sowieso da lassen muss und für die da bleiben, keine Wichtigkeit haben. Ja. Also vielleicht das Sammeln aufgeben. Für die Nachwelt sammeln, also darüber überlegen, was kann ich beitragen für die da bleiben oder noch kommen. Ja. Ob wir mit Gott in Ordnung sind. Wenn der Moment kommt und wir hier abtreten, ob wir mit Gott in Ordnung sind, ja. Die Blumen heute verschenken und nicht aufs Grab leben. Ja. Ich selber, in jüngeren Jahren habe ich mir die Vorstellung, ich werde einmal sterben und was heißt, eigentlich auch nicht so vorstellen können, das ist so weit weg. Natürlich hört man vielleicht oder hat vielleicht jemand mal verloren durch einen Unfall, durch Krankheit, aber normal ist es nicht, dass man in jungen Jahren stirbt. Also ich konnte mir das irgendwie schlecht vorstellen. Vor 4 Jahren ist meine Frau wieder an Krebs erkrankt und das ist jetzt nicht mehr heilbar. Und in dem Moment ist ganz vieles gestorben in mir. Vorstellungen, wie wir das Alter verbringen. Es geht im Moment stabil, wir können ganz normal leben, aber der Krebs ist da und die Frage ist, irgendwann geht es zu Ende. Die Endlichkeit war plötzlich da, in der Wohnung, bei uns nicht mehr einfach wegzuschieben. Und da sind so ein paar Vorstellungen in mir gerade gestorben, das können wir nicht mehr, das können wir nicht mehr. Und ich bin so ein Typ, deshalb habe ich vielleicht manche so Leitungsaufgabe gehabt in meinem Leben. Ich bin immer ein bisschen am Überlegen, was ist dann irgendwann in Projekten, was ist in 5 Jahren, was müssen wir heute tun, so tickig. Und manchmal bin ich nicht ganz da gewesen, wo ich wirklich war. Und das zwingt mich jetzt. Am Anfang hat es mich gezwungen. Jetzt, glaube ich, habe ich es doch einigermaßen gelernt und bin ganz in Frieden damit, hier und heute zu leben, diesen Tag zu gestalten. Morgen ist ein anderer Tag. Keine Ahnung, es gibt keine Verlaufsprognose. Es kann morgen sein, dass irgendwie alles schwieriger wird. Vielleicht kommen noch Jahre dazu, wer weiß. Es ist einfach nicht klar, aber die Endlichkeit ist doch spürbar nahe. Und in diesem Moment vor 4 Jahren, als das klar wurde, dass das so gesundheitlich so schwierig ist, habe ich genau das empfunden. Ich bin völlig erschüttert. Jeden Tag ins Universitätsspital und wie geht das weiter, was bedeutet das alles? Und der Verkehr in Basel war genauso intensiv. Es hat niemand gekümmert. Das Leben geht einfach weiter und du bist da und denkst, du bist, was ist denn jetzt passiert? So dieses, das hat es mir ein bisschen näher gebracht. Ich bin seit diesem Monat Rentner. Das hat noch keiner überlegt. Man muss vielleicht auch mal mit Humor daran denken, jetzt kommt eine Lebensphase, die geht erst mit dem Tod zu Ende. Also vielleicht auch ein bisschen mit Augenzwinkern darüber nachdenken. Und was mich schon beschäftigt ist, wie gestalte ich jetzt bin ich mache noch 50% weiter, ich höre nicht ganz auf zu arbeiten, aber dieses die nächsten vielleicht 20, vielleicht 30 Jahre, ich weiß nicht, wie viel ich noch bekomme, dass ich die gut gestalte und ein gutes Ende nehme. Ich habe auch schon Leute beobachtet, dass wenn sie dann mal aus der Verpflichtung raus sind, nicht mehr müssen, nur noch dürfen, wie wir Rentner sagen, gell? Dass manche dann plötzlich wichtige Dinge, die vorher noch wichtig waren, ist gar nicht mehr wichtig. Man handelt plötzlich gegen seine Überzeugungen. Ich möchte das nicht. Meine Frage ist zum Beispiel für die restlichen Lebensjahre, mit wem kann ich mich zum Guten verbünden? Dass ich aus lauter Betroffenheit, vielleicht von Verlust, vielleicht von Krankheit, vielleicht von einfach Wohlstand, man hat alles, was man braucht zum Leben, nicht die Überzeugung, die Spur, was ich erkannt habe, ist richtig, dass ich das nicht verlasse. Ich traue mir nicht so ganz, weil ich bei anderen schon gesehen habe, dass Betroffenheit ganz viel durcheinander bringen kann. Und es ist, in der Bibel finden wir auch solche Leute, die kein gutes Ende genommen haben. Salomo zum Beispiel, der König Salomo, hat am Anfang ja, also das heißt ja wirklich zu respektieren und zu ehren, dass er nicht um Reichtum gebetet hat, dass Gott ihm das offen, was willst du von mir, hat er um Weisheit gebetet und hat Weisheit bekommen, wie sie kein anderer hatte in dieser Zeit. Und er hatte aber auch Reichtum, Gott hat ihm alles geschenkt und dieser Reichtum, dieser Wohlstand hat dazu geführt, dass er sich schlecht entwickelt hat mit seinen, es steht 1000 Frauen, ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, praktisch, aber und hat die Götter und die Überzeugungen dieser Frauen übernommen. Also er hat seine Spur verloren, er hat seine Weisheit über die Zeit verloren. Ein schlechtes Ende. Oder ich denke an jemanden, der auch im hauptamtlichen Dienst war, als Pastor. Er kann es einfach nicht haben, dass er nicht recht hat. Und hat für Dinge gekämpft, auch nach seiner Pensionierung, und unglaublich viel Schaden angerichtet, einfach weil er es nicht aufgeben konnte. Er hat andere bis vor Gericht gezogen. Absolut dumm. Überleg doch mal, was im Tag deines Todes dann noch Wichtigkeit hat. Oder andere, denk an Leute, die schwierige Erfahrungen gemacht haben, wirklich schwierige, und ich auch nicht weiß, was daran gerecht war und teilweise selber mit in diesen Prozessen drin war, in diesen Konflikten, dann hat man so eine Deutung, wer jetzt Feind ist und wer Freund ist, was jetzt gut ist und gerecht und was nicht und so, und dass man 20, 25, 30 Jahre später an dieser Deutung noch überhaupt nichts verändert hat, sondern immer wie eingefroren, nicht versöhnt, nicht in Ordnung gebracht. Es gibt nur eine Sicht der Dinge. Das macht es ganz schwierig, das ist dumm, weil am Todestag spielt das alles keine Rolle mehr. Versöhnt zu sein, das wäre so ein Auftrag. Eben, es gibt auch Dummheit. Man könnte angesichts des Todes plötzlich, du hast gesagt, so die Zeit auskaufen. Das machen ja, wir machen ja so ein bisschen, viele von uns in allen Generationen füllen ihr Leben derart ab, haben die Angst, irgendwas zu verpassen. Das meint dieses Wort, das geht aus dem Epheserbrief, ist so ein Wort eigentlich nicht. Es geht aber nicht, dass wir möglichst viel in die Zeit reinpacken, sondern dass wir die Zeit gut nutzen. Also dass wir dem Wichtigen Priorität geben und dem Raum genug geben. Und nebensächlich ist, dass das eben ein bisschen weniger hat. Psalm 92. Ich gehe jetzt den Text durch und sage das eine oder andere dazu. Es ist ein Psalm von ein Bittgebet, ein Gebet von David. Nicht für uns geschrieben, ja vielleicht doch, der Überlieferung nach, aber in erster Linie ein Gespräch mit Gott. Fragen, Bitten an Gott. Mose, in der Bibel steht, dass er der demütigste Mensch ist, der je über die Erde ging. Er hat eine interessante Lebensgeschichte natürlich. Er war am Hof von Pharao aufgewachsen. Also er hatte die ersten 40 Jahre Wohlstand ohne Ende, Bildung, also er hatte alles, was man sich überhaupt vorstellen konnte, wie ein Königssohn. Dann kämpfte er, fing er an, für sein Volk zu kämpfen. Da war doch etwas, was ihn noch mehr interessierte, und hat dann versucht zu helfen, hat jemand umgebracht in diesem unbedingten Willen zu helfen und musste dann fliehen. Dann waren 40 Jahre, von 40 bis 80, war er in der Fremde, hat Schafe gehütet, und dann hat ihn Gott dort in der Wüste draußen mit den Schafen am Dornbusch mit ihm geredet und ihn berufen, sein Volk, das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei wegzuführen. Alles unglaublich interessant. Er hat sich ja gewehrt und so. Also Gott hat ihn in eine Aufgabe gestellt. Er hat so viel Wunder erlebt. Da, wenn man die 10 Plagen anschaut in Ägypten, unglaublich, was da passiert ist. Da haben wir alle keine Ahnung von, aus eigener Erfahrung. Und dann sind sie losgezogen in die Wüste und dann ging das Gejammer schon los. Er war der Leiter dieser 2 Millionen Menschen, mit denen sie gegangen sind. Dann die Verzweiflung, dass die Ägypter wiederkommen. Dann haben sie auch dort Wunder erlebt. Gott hat sie versorgt in der Wüste, wo es eigentlich weder zu essen noch zu trinken gibt, mit Wasser, mit Essen. Zwar immer jeden Tag dasselbe, da habe ich sie nicht beneiden, aber so dieses, sie hatten zu leben. Und dann wurden die mal 12 rausgeschickt ins verheißene Land, wo es eigentlich das Ziel ihrer Reise war. Und die kamen zurück, aus jedem Stamm einer, der sich schon bewährt hat. Also sehr angesehene Leute waren das. 12 angesehene Männer, die kamen zurück und 10 davon haben gesagt, unglaublich. 12 haben gesagt, es ist unglaublich, was dort gibt. Ein Land, das ist so ein Sprichwort oder so wie ein geflügeltes Wort, das wir heute manchmal auch noch brauchen, wo Milch und Honig fließt, einfach wo alles ist, was man sich in Fülle, was man sich denken kann. 10 waren verzweifelt und gesagt, es hat gar keinen Sinn, dass wir versuchen, in dieses Land reinzugehen. Die Städte sind befestigt, da keine Chance. Und die einen sind so riesig groß und da sind wir so nur kleine, also keine Chance. Umkehren nach Ägypten, 10, diese bewährten Männer. Und 2, der Josua und der Kaleb, haben gesagt, ja, das ist so. Wir haben genau dasselbe gesehen, ihre Analyse war dieselbe, aber sie haben gesagt, aber Gott hat verheißen. Und ihr Vertrauen auf Gott haben sie nicht aufgegeben und gesagt, wir können es, weil Gott diesen Weg so. Die Strafe war, dass es dann nicht weitergeht, 38 zusätzliche Jahre in der Wüste. Mose, der Leiter, dieses Gejammer immer wieder und dann hat er die 10 Gebote da bekommen, kommt zurück, dann haben sie ein goldenes Kalb gemacht und statt Gott angebetet, haben sie dieses Kalb angebetet, Gott hat eingegriffen, viele Menschen kamen um. Irgendwann hat Gott gesagt, ich bringe dieses Volk um, dann hat sich Mose gegen Gott gewehrt und hat gebetet, das kannst du nicht machen, hat sich für dieses Volk, er hat gesagt, dann töte mich, aber nicht das Volk, also ein Leiter, der mit Leib und Seele, mit seiner ganzen Existenz für dieses Volk lebte. Ich weiß nicht, wann er diesen Psalm geschrieben hat. Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte. Ich gehe mal davon aus, dass er vieles von dem, was man da nachlesen kann, was er erlebt hat, dass er das mit im Blick hat. Herr, eine Zuflucht warst du für uns von Generation zu Generation. Die ganze Generation, die über 20 war, aus Ägypten ausgewandert ist, in der Wüste gestorben. Das hat er selber gesehen und erlebt. Aber die Juden sagen ja, die Hebräer, wenn sie sagen von Generation zu Generation, er war zwar da nicht da, als Abraham auszog und dann ins Land und all die jahrhundertalten Geschichten, sie sagen wir. Das ist unsere Geschichte. Herr, eine Zuflucht warst du für uns von Generation zu Generation. Noch bevor die Berge geboren wurden, oder die Erde, ja, der Erdkreis in Geburtswehen lag, da warst du schon Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unvorstellbar. Existenz ohne Anfang und Ende. Du lässt den Menschen wieder zu Staub werden und sagst, komm zurück, ihr Menschenkinder. Mose hat unglaublich viele Menschen sterben sehen. Und dann ist fertig. Dann ist Schluss. Kommt zurück, ihr Menschenkinder, sagt Gott. Schöner Gedanke. Kommt zurück. Wenn man stirbt, zurückzukommen zu Gott. Nicht einfach nur auf dem Friedhof zu verschwinden. Zurückzukommen zu Gott. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie ein Tag. Und wie das gestern, das vergangen ist, wie eine Nachtwache. Und wenn man nachts wachen muss, im Militär oder im Krankenhaus. Die Zeit ist vielleicht lang, es fühlt sich lange an, aber eigentlich, wenn es vorbei ist, es ist alles so schnell gegangen. Im Nachhinein. Die Älteren unter uns werden wohl fast alle sagen, wo sind jetzt diese Jahrzehnte geblieben? Also ich war doch erst noch in der Schule. Schon vorbei. Menschen, es geht um die Menschenkinder. Du schwemmst sie fort. Wer sind wir? Wer sind die Menschen denn? Du schwemmst sie fort, wie der Schlaf sind sie. Sie sind wie das Gras, das am Morgen aufwächst. Man muss sich jetzt die Wüste vorstellen, der Tau. Da wächst plötzlich etwas auf, aber die heiße Luft, der Wind und so am Abend ist schon wieder fertig. Ja, morgen blüht und wächst es auf, doch am Abend welkt und verdorrt es. So sind wir Menschen. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und über deinen Grimm erschrecken wir zutiefst. Das hat Mose oft selber erlebt und gesehen. Du hast unsere Vergehen vor dich gestellt. Also Gott macht nicht ein Auge zu, auch nicht beide Augen zu. Nein, er hat das Volk in dieser Ungerechtigkeit, er hat das nicht. Gott ist heilig. Er lässt nicht einfach alles stehen, sondern du hast unsere Vergehen vor dich hingestellt. Unsere Geheimnisse, was wir so für uns dachten, in das Licht deiner Gegenwart. Ja, alle unsere Tage fliegen dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Seufzer. Das ist vorstellbar. Nehme ich mal an, 39 Jahre in der Wüste. Er hat es ja geschrieben, als er noch lebte. So, er hat nicht die ganzen 40 Jahre, sondern wenn er daran denkt, es ist so wie, es war lange und doch irgendwie einfach so schnell vorbei. Unsere Lebenszeit wird 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, sind es 80 Jahre. Und das, was herausragend ist daran oder an ihnen, ist doch nur Mühe und Beschwernis. Mose wurde 120. Deshalb zweifle ich ein bisschen, ob er das am Schluss geschrieben hat, aber so die Erfahrung, er hat ja wirklich eine Generation sterben sehen in der Wüste. Oder mehr als eine Generation. Ja, schnell gehen sie vorbei, wir fliegen davon. Doch wer will die Gewalt deines Zorns wahrhaben? Anders gesagt, deine Heiligkeit, die das ernst nimmt, was wir tun, die nicht Dinge irgendwie umbiegt. Und wer hat Ehrfurcht vor dir in deinem Grimm? Unsere Tage zu zählen, lehre uns. Dann werden wir ein weises Herz erlangen. Mose selber hat Fehler gemacht. An einer Stelle hatten sie kein Wasser. Und dann hat Gott ihm gesagt, und Aaron, geht und redet mit diesem Felsen, und dann wird Wasser rauskommen, dass er Wasser gibt und die Leute wieder zu trinken hat. Und dann ging Mose und hat seinen Stecken genommen und zweimal auf diesen Felsen eingeprügelt. Das war der Grund, dass Gott gesagt hat, du wirst nicht selber ins verheißene Land gehen können. Du wirst vorher sterben. Wer will die Gewalt deines Zorns wahrhaben? Mose hat es am eigenen Leib, am eigenen Leben, erfährt er, dass es nicht egal ist, wie wir leben. Und so bittet dann, unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann werden wir ein weises Herz erlangen. Was ist dann noch wichtig, wenn ich sterbe? Nicht mein Fehler. Mein Leben ist nicht bestimmt durch einen einzigen Fehler. Und wenn man stirbt, ist das eben nicht das Ende. Man kommt zu Gott zurück und in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Also Mose hat auch gelernt, über den Moment hinauszudenken. Im Bewusstsein seiner Endlichkeit, gehe ich mal von aus, bittet er dann, kehre doch wieder zurück, Herr. Oder wende dich uns wieder zu. Sei präsent. Wir haben vorhin auch in den Liedern gesungen, dieser Gott, dass er eben da ist, präsent ist, dass er vertrauenswürdig ist, auch wenn ich das nicht immer so fühle und verstehe und gleich ablesen kann und meine Erfahrungen. Wie lange noch? Erbarme dich doch über deine Diener. Ich vermute, dass er über sich redet, für sich betet, für Aaron, dass er auch für die anderen betet, Josua, der all die Jahre in seiner Nähe war und alle, die im Dienst für Gott sind. Schon am Morgen mach uns satt durch deine Güte, dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Das ist ein schöner Gedanke. Also wenn du uns das klar machst, wir haben vorhin ein Lied über die Gnade gesungen, dass wir von deiner Gnade aufgehoben sind, dann ändert doch das unseren Tag. Und unser Leben, auch unsere Befindlichkeit dann irgendwie erwischt uns dann ganz, wenn seine Güte, die uns schenkt und wir davon leben dürfen. Schenk uns nun Freude genauso lange, wie du uns bedrückt hast. Wie die Jahre, in denen wir Unheil erlebt haben, und das haben sie. Lass deine Diener deine wunderbaren Taten sehen und deine Herrlichkeit ihre Kinder. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Er steht ja eigentlich unter Strafe. Also könnte man ein bisschen so sagen. Mose lebt und dient unter Strafe. Also er weiß, ich werde nicht ins verheißene Land gehen. Da ist etwas beschränkt worden durch meinen Ungehorsam, weil ich Gott nicht ernst genommen habe. Ja, das Werk unserer Hände, lasse er gelingen. Ja, lass gelingen das Werk unserer Hände. Was wir heute tun, dass das gelingt. Wenn wir das Volk führen, dass es gelingt, dass wir die rechte Entscheidung treffen, gute Entscheidung treffen, dass das alles nicht vergeblich ist. Ich finde, das ist ja auch ein bisschen vielleicht Angst, die bei uns auch immer ein bisschen mitschwingt. Wenn wir uns einsetzen, vielleicht einsetzen für Gott ganz bewusst und merken dann, es hat nichts gebracht. Dieses Gefühl von Vergeblichkeit. Ich kenne euch nicht alle persönlich, längst nicht. Und ich glaube, niemand liebt das, etwas zu tun, was ich dann als, das war für nichts, für die Katz. Das mögen wir nicht. Mose auch nicht. Aber es ist auch nicht alles für die Katz, nur weil er jetzt nicht ins verheißene Land gehen kann. Ich finde diesen Psalm, dieses Gebet auch sehr menschlich und sehr realistisch. Da kommen verschiedene Themen vor, das Gericht, der Zorn Gottes, Gottes Güte, Gottes Gnade, die Sehnsucht, dass die Dinge gelingen. Du bringst das nicht und alles unter einen Hut. Und was, er versteht Gott nicht komplett, überhaupt nicht. Er versteht einiges, er hat unglaublich schöne Erfahrungen gemacht und Verzweiflung erlebt. All das gehört damit dazu und sein Wunsch, kehre und wende dich wieder zu. Und lass doch das gelingen, was wir heute tun. Aber angesichts des Sterbens, des eigenen Sterbens, dann bekommen vielleicht die schwierigen Dinge oder verlieren ihre unselige Dominanz und Wichtigkeit. Wenn wir an diesen Tag denken, wenn dann all das, was wir nicht verstehen auch und was gelungen oder nicht gelungen ist, wenn das irgendwo zum Ende kommt und wir zu Gott kommen, dann spielt es auch nicht mehr so eine Rolle. Diese Weisheit, dann trotzdem den Tag zu gestalten, die Hoffnung zu haben, dass das nicht vergeblich ist, dass das gelingt, das finde ich sehr eindrücklich an diesem Gebet. Was mich erstaunt, dass Mose nicht verbittert ist, ob all der mühsamen Zeit, er war ein Promi im Volk Israel, aber nicht geliebt, gar nicht. Die haben ihn verwunschen und manchmal wollten sie, dass die ganze Regentschaft von Mose und Aaron irgendwie weghaben und wollten nicht Ägypten zurück. Wer so unter der Verheißung Gottes lebt und leitet und anderen dient und dann so nicht verstanden wird, irgendwann, ich habe schon Vorstellungen, Mose hätte doch sagen können, das tue ich mir nicht mehr an. Gott hat ihm nämlich angeboten, ich mache mit dir weiter und töte das ganze Volk. Wäre doch eine gute Lösung gewesen. Mose wollte das nicht. Das entspricht nicht dir, Gott. Du hast anderes versprochen. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Diese Einsicht. Sehr weise. Dass er nicht verbittert ist, ob allem, was Gott ihm jetzt vorenthält. Er hat bis am Schluss, bis er abgetreten ist, hat er seine Aufgabe wahrgenommen. Er hat die Verantwortung Josua übergeben. Er ging auf den Berg, dort im Westjordanland, also in Richtung Jordanien, auf den Berg. Da konnte er noch einmal ins verheißene Land blicken. Und Gott hat ihm gesagt, dort wirst du sterben. Und er ist dahin gegangen und ist gestorben worden. Bis am Schluss. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Wir verstehen nicht immer alles. Ich habe vor einigen Jahren ein Buch gelesen von Ravi Zacharias. Nachdem er gestorben war, ist herausgekommen, dass sein Leben, dass er auch irgendwo ein Doppelleben geführt hat. Trotzdem hat er viel Gutes gesagt und erkannt. Er war ein hochintelligenter Mensch. In Indien geboren, in Amerika hat er gelebt, Theologie studiert, hat ein Buch geschrieben über das Leid. Warum dieses Leid in dieser Welt? Weil das ist ja wie... Daran machen sich Atheisten fest und sagen, das ist einfach nicht denkbar, dass Gott ein Gott der Liebe ist, ein gerechter Gott und so viel Leid passiert. Er hat in Indien, in seinem Umfeld, grausames Leid gesehen und ist diesen Fragen auch intellektuell, philosophisch nachgestiegen. Ich habe dieses Buch, ich musste manchen Satz zweimal lesen, gebe ich zu. Ich habe in einer Nacht das Buch durchgelesen und am Schluss kommt Ravi Zacharias zum, dieser hochintelligente Mann, Theologe, kommt zum Schluss und sagt, die Lösung liegt nicht in der Erklärung, sondern im Vertrauen. Wir können manches nicht erklären, aber Gott zu vertrauen, auch mit allem, was wir nicht verstehen, darin liegt die Lösung. Die Lösung deiner Lebensgeschichte und was du nicht verstehen kannst, wie Gott dich geführt hat, was er zugelassen hat, was er jetzt vielleicht nicht wegnimmt, ist nicht, dass du das erklären kannst, warum das so ist, sondern dass du Vertrauen wagst. Das ist eine Beziehungssache. Und Hans-Joachim Eckstein, wenn es ums Alter geht, redet er davon, es gibt, nicht nur ums Alter, aber jetzt natürlich besonders, es gibt eine ablaufende Geschichte, die können wir im Spiegel jeden Tag ein bisschen beobachten. Jeden Tag ein Bild. Und das wird langsam weniger, grauer, weißer oder weniger, ja, wie auch immer. Und die Runzeln nehmen zu und die Kraft wird weniger und vielleicht brauchen wir irgendwann, müssen wir auf die Zehenspitze stehen, dass wir uns im Spiegel uns noch sehen. Und irgendwann sind wir dann weg vom Fenster. So, wir können unsere ablaufende Geschichte und das, was in unserer Gesellschaft so das Alter ist, da nimmt alles ab, was gutes Leben bedeutet. Wer nur darauf schaut, der hat verloren. Der ist nicht klug, der ist ziemlich dumm. Und es gibt eine anlaufende Geschichte. Die hat angefangen und Gott wird sie vollenden. Philipp Rhein steht zum Beispiel, das Werk, das Gott in euch angefangen hat, wird er vollenden, er wird es zum Ziel führen. Jesus hat gesagt, er lässt uns nicht gehen, er hat uns an der Hand und lässt uns nicht los. Römer 8, die Liebe Gottes, niemand kann Gott hindern, uns zu lieben und seine Liebe zu schenken. Also er bringt uns ins Ziel. Das, was so kümmerlich manchmal in unserem Leben sichtbar ist, er wird es ganz machen. Es wird nicht immer weniger. Es wird ganz, es wird vollkommen. Dieses Wunder, dass er in seiner Liebe uns treu ist, uns trägt und hält, das werden wir dann sehen, wenn wir tatsächlich gestorben sind und bei ihm in der Herrlichkeit. Vielleicht kommt er vorher wieder, dann müssen wir nicht sterben, das wäre auch nett. Aber wir wissen nicht so genau, wann das passiert. Achte auf diese anlaufende Geschichte und entkräfte die ablaufende. Das ist Weisheit, unter anderem. Oder wie Sprüche sagt, die Ehrfurcht vor Gott, dass man Gott ernst nimmt, das ist der Anfang der Weisheit.